Hallo und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Es war einmal die Geschichte deines Lebens. Mein heutiger Interviewgast ist Bettina Barth und sie ist Anfang 30, lebt mit ihrem Mann Jona zusammen in Oldenburg und sie ist mir aufgefallen bei Instagram, weil sie sehr viel zum Thema Selbstliebe und Nachhaltigkeit postet und dabei sehr offen und freizügig ist. Sie ist sehr selbstbewusst und sie steht zu ihren Kurven und sie bloggt. Sie hat einen eigenen Blog und sie erzählt uns einiges aus ihrem Leben, ihrem Werdegang, wie sie zu Instagram kam, was sie zum Thema Selbstliebe gelernt hat, wo sie sich sieht jetzt gerade und wie es vielleicht auch früher für sie war. Also sie hat sehr, sehr viele offene Worte gefunden und ich denke, da sind einige, die sich so ein bisschen in ihren Gedankengängen wiederfinden. Und deswegen, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge und los geht's. Ja, liebe Bettina, ich freue mich sehr, dass du heute Abend Zeit gefunden hast in meinem Podcast und schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für deine Einladung.
Ich folge dir ja schon ein bisschen auf Instagram und habe natürlich so ganz viele Themen, Fragen an dich, mit denen ich dich bombardieren möchte, am liebsten sofort, aber wir fangen natürlich alles ein bisschen geordnet an, deswegen stell dich doch einfach mal unseren Podcast-Zuhörern vor.
Also, ich bin Bettina, ich bin Jahrgang 1989. Ich bin sehr bürgerlich, kleinbürgerlich aufgewachsen, in Cuxhaven geboren, im Elbe-Weser-Dreieck aufgewachsen, lange Zeit in Göttingen gelebt, viel Kreatives in meinem Leben gemacht, viel Theater, viel Musik. Und heutzutage bin ich auf Instagram unterwegs und mache da etwas zum Thema Selbstliebe und mentale Gesundheit.
Ja, das ist natürlich so ein Thema, das würde ich mal behaupten, jeden betrifft. Ich glaube, das einfach, meinst du nicht auch, dass gesellschaftsmäßig, dass das so das Gesellschaftsthema ist, Selbstliebe?
Ich glaube, Selbstliebe ist das Thema, das wahrscheinlich das kommende Jahrzehnt so ein starkes Thema sein wird, vor allen Dingen jetzt nach Corona, dass mentale Gesundheit, die Folgen des Lockdowns, die Folgen der sozialen Isolation und dass man eben auch Dinge wie Depressionen durch Arbeit, durch Leistungsdruck, auch schon Depressionen, die bei Schülern gesehen werden, weil sie so einen Druck bekommen von zu Hause und von der Gesellschaft, dass einfach mentale Gesundheit und auch eine gute Beziehung zu sich selbst so ein Thema ist, was meiner Meinung nach absolut das kommende Jahrzehnt, also das jetzige Jahrzehnt, dominieren wird.
Ja, sehe ich genauso, weil ich glaube, dass wir auch so die Generation sind, so mit uns angefangen, die super viel reflektieren und auch so die Ursachen suchen. Würdest du das auch sagen, dass unsere Generation eigentlich so mit der Starter ist?
Ich würde sagen, vor allen Dingen, dass ich glaube, die jetzige Jugend hat super viel mitgenommen von der Umweltbewegung. Mein Onkel selbst war früher in den 80ern in der Umweltbewegung und der hat halt zu mir schon immer als Kind gesagt, als Student aus Osnabrück so, ja, du weißt schon, also du wirst hier nicht so ewig in Luxus leben können und Umweltschutz. Und ich bin halt auch schon in den 90ern in diesem Jutebeutel-Spirit aufgewachsen, ein bisschen geinfluenced von meinem Onkel. Und ich glaube halt einfach, dass wir auch in eine Richtung gehen müssen, dass wir mit uns selbst verantwortungsbewusst und mit dieser Erde verantwortungsbewusst umgehen müssen. Und dass das beides wichtig ist. Wir haben halt nur diesen einen Körper, in dem wir leben und einfach auch die eine mentale Gesundheit, mit der wir leben. Und auf der anderen Seite haben wir auch nur diese eine Erde.
Ist richtig, ja. Ja, Nachhaltigkeit ist auch so dein Thema, ne? Du lebst vegan.
Ja, ich lebe vegan. Ich bin mit 13 Vegetarierin geworden, weil aus jugendlichen Trotz. Und ich hatte ja so einen Öko-Onkel, der hat es mir vorgelebt, der ist aufgrund von Allergien und Asthma und so, also aus gesundheitlichen Gründen schon lange während meiner Kindheit vegetarisch gewesen und das war halt super gut, weil dann hatte ich quasi jemanden, wo ich sagen konnte, ja, aber der kann ja auch an Familienfeiern teilnehmen. Und ja, dann bin ich irgendwann vegan geworden und habe mich auch sehr viel mit Tierethik und so weiter beschäftigt.
Ja, das ist natürlich ein Riesenthema, ne? Kommen wir bestimmt auf jeden Fall später noch ein bisschen drauf zu sprechen. Erzähl mal, wie war so die Schulzeit für dich? Thema Selbstliebe ist da, bist du, ja, hat das da
Ja.
angefangen, dass du dich einfach damit beschäftigst mit dem Thema?
Also, es ist schwierig mit der Schulzeit. Ich hatte halt wirklich ein sehr traumatisches Erlebnis in der Grundschulzeit. Da war quasi so ein bisschen die Urkatastrophe in meinem Leben für spätere Dinge. Da war eine Grundschullehrerin, der ich zu tomboyig war. Also ich war so ein burschikoses Mädchen. Ich bin die ganze Zeit auf Bäume geklettert und habe nur mit den Jungs gespielt und habe viel geschrien und war laut und vorlaut. Die hat quasi bei meiner Mutter zu Hause mehrfach angerufen und gesagt, das geht so nicht. Die muss sich jetzt die Haare lang wachsen lassen. Die muss rosa tragen. Die muss Haarspänkchen dran haben. Also super übergriffig aus heutiger Zeit. Das war halt auch so eine Lehrerin, die vor der Zeit von pädagogischen Reformen, also noch vor Ende der 60er, ihre Ausbildung gemacht hat und natürlich auch dann relativ bald in Rente gegangen ist. Aber ich hatte halt in der Schulzeit, muss ich sagen, wirklich nicht so in der Schule meine Ankerpunkte. Das fing halt in der 5. Klasse an. Es gab bei uns noch die Orientierungsstufe in Niedersachsen. Und das heißt, 5., 6. Klasse war wirklich auch so eine komische Übergangszeit, wo man nicht so richtig neue Freunde finden konnte. Dann war ich auf der Realschule und habe mich da komplett rausgenommen, weil die waren halt die ganze Zeit nur auf Saufen, Party, Sex. Und ich war halt so 2 Jahre jünger als die meisten Mädels, weil ich halt ein Jahr jünger war vom Einschulung her und habe mich da halt komplett rausgenommen. In der Zeit war halt wirklich Musik und meine Hobbys so ein Ankerpunkt. Und ja, das Thema Selbstliebe war wirklich in der Zeit, Schulzeit, gar nicht so präsent. Ich habe zwar irgendwie unbewusst etwas für meine Selbstliebe getan, aber dann habe ich auch ganz viel dann mit der Pubertät und dem ersten Freund dafür getan, dass es mir sehr, sehr schlecht gegangen ist. Und das war sehr fremd von Selbstliebe, weil ich dann halt auch mit 16 in meine Essstörung reingegangen bin und 3 Jahre Anorexie hatte. Im Studium waren es dann eher nur noch so anorexische Phasen.
Okay, also es hat sich gelegt so mit der Zeit. Würdest du sagen, du bist so, wie man so schön sagt, rausgewachsen oder hast du wirklich aktiv dagegen gesteuert? Wie war das?
Oh, das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Ich war halt in der Schule, auf dem Gymnasium, hatte ich diese komische Idee. Ich habe auch noch ein Tagebuch, das ich nicht zerstört habe, wiedergefunden und darin gelesen vor ungefähr einem Jahr. Alles andere habe ich irgendwann mal mit Mitte 20 zerstört aus Wut und auch viele Bilder aus der Zeit meiner Essstörung, indem ich halt gelesen habe, dass ich diese Wahnvorstellung hatte, wenn ich perfekt bin, dann zahle ich es allen heim, die gemein zu mir waren. Das so Gedanken, die man halt mit 15, 16, 17 hat. Und dann war ich halt raus aus diesem Umfeld und konnte halt quasi zu meinem Studium damals in Göttingen Neustart machen. Und ich denke, dadurch hat es sich halt gelegt. Und dann hatte ich halt diese Phasen, wo es mir gut ging oder die Phasen, wo ich sehr viel Stress hatte und wo es halt dann mal stärker und mal weniger ausgeprägt war. Und ich habe dann halt auch in Göttingen mit Fitnesscenter begonnen und habe einfach gemerkt, ja, so wenig wie ich esse, kann ich nicht essen, wenn ich regelmäßig Sport machen will. Also das war alles gar nicht so bewusst, wie es jetzt vielleicht klingt, sondern es sind Dinge, die ich mir erst mit Mitte 20 bewusst gemacht habe.
So ein richtiger Prozess, den du dann da auch so ein Entwicklungsprozess im Kopf, den du für dich da durchgemacht hast. Naja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Demnach war Mobbing in der Schule damals auch ein Thema.
Es war ein Thema, wobei ich es auch so sehe, ich war nicht nur Opfer, ich war auch Täter und ich war auch Täter dadurch, dass ich Mitwisser war. Es gab so eine Aktion mit einer Website, die von jemandem gemacht wurde und ich wusste, wer die Person war. Und ja, es gab Riesendrama deswegen. Lustigerweise, glaube ich, 2 bis 3 Jahre später, nachdem diese Seite entstanden ist. Und letztendlich war es eine total komische Aktion. Das Internet war damals noch Neuland für alle Leute. Und die Urheberin und ich wurden bestraft. Sie hat behauptet, dass ich das ganz alleine gewesen wäre. Ich habe gesagt, ist mir alles scheißegal, schmeißt mich doch von der Schule. Ich hatte damals auch ehrlich gesagt zu dieser Schule jetzt nicht besonders die beste Verbindung. Und das war mir alles so egal. Und es war eine total seltsame Sache, weil das war eine Seite, die ungefähr 2 bis 3 Jahre im Netz war, wo in der Kommentarspalte, das war damals von irgendeiner Chatseite ein Profil, ganz viele Nachrichten waren. Das kann man sich vorstellen wie so ein Gossip Girl von früher. Wer die Serie Gossip Girl kennt, also da haben Leute einfach über andere Leute was geschrieben. Und im Grunde genommen hätte man wahrscheinlich die halbe Schule suspendieren müssen, wenn man da
Wenn man dem
durchgreifen hätte
nachgegangen
wollen.
wäre. Ja,
Genau,
okay.
wenn man da nachgegangen wäre, aber es wurde halt ein Exempel statuiert und 2 Leute, ich darunter, haben ein schlechtes Sozialverhalten bekommen. Und ich denke, zu Recht, aber irgendwie auch war komisch.
Ja, klar, ungerecht, ne?
Und ich denke halt auch aus dem Grund, ich habe es verdient, weil ich Mitwisserin war. Und man macht sich auch an Mobbing schuldig, wenn man Mitwisser ist, wenn man nicht Zivilcourage zeigt und ähnliches. Und was ich halt vor allen Dingen gemacht habe, ist, mich wegzuducken. Ich habe halt mein Privatleben, meine Freundschaften nach Schulschluss gepflegt. Ich hatte dann auch so ab der 9. Klasse richtig gute Freunde dort. Oder zumindest so, dass ich sagen konnte, ich hatte so meine Zugehörigkeit, meine Clique.
Schön.
Aber ich hatte jetzt nicht so die tiefgehenden Verbindungen. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich nicht krass gemobbt gefühlt habe. Es gab Leute, denen ging es wirklich schlimmer. Und so ein paar dumme, flapsige Sprüche fand ich nicht schlimm. Es war allgemein sehr kompliziert und schwierig. Also ich erinnere mich noch an die 7. Klasse. Ich habe geweint. Ich weiß nicht mal, warum ich geweint habe. Vielleicht hatte ich auch einfach nur PMS. Ich habe keine Ahnung. Aber es hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt, dass meine Tischnachbarin, die dann leider auch wieder auf die Hauptschule abgegangen ist, dann gesagt hat: Übrigens, Herr Mathelehrer, Bettina weint. Können Sie da nicht was machen? Und er hat einfach gesagt, lass sie heulen, hat sich umgedreht und seine Matheaufgaben an die Tafel geschrieben. Also es gab eine Lehrerin, die war sehr überambitioniert. Die kam quasi frisch von der Uni und war noch jung und nicht trainiert. Und die hat auch dieses Exempel statuiert. Und alle anderen Lehrer waren so kurz vor der Pension oder so mittendrin in der Lehrerkarriere. Und denen war das alles so dermaßen scheißegal. Es gab eine Lehrerin, die hat auch öfters mal gesagt, ist mir scheißegal, was ihr für Noten habt. Ich setze mich hier hin und kriege trotzdem mein Gehalt. Also das war damals the
Schon
spirit.
krass, ja.
Und dementsprechend war ich einfach dieser Realschulzeit so nach dem Motto, ich zieh das so durch. Zur 10. habe ich noch ein bisschen meinen Notenspiegel wieder gesteigert, damit ich einen schönen Abschluss kriege. Aber das war halt einfach für mich von vornherein klar, das sind 4 Jahre, die ziehe ich durch und danach gehe ich aufs Gymnasium und mache mein Abi.
Ja, Schulzeit ist so eine Sache. Ich glaube auch nicht, dass das sich wirklich gebessert hat. Wir hatten in der Corona-Zeit einen Elternabend. Ich bin ja selber Mama von einer Tochter, die ist 11. Und wir waren beim Elternabend. Und da sagte auch eine Lehrerin, die eigentlich so recht jung ist, ich denke mal, die ist so Anfang, Mitte 30. Und sie sagte dann, ja, nach der Uni war ich halt auch so übereifrig und hab mir geschworen, nicht so zu sein wie meine Lehrer damals und wollte wirklich jedem Kind helfen, jedem Kind Aufmerksamkeit schenken. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme und dass ich das einfach nicht schaffe. Und deswegen, O-Ton, gibt es immer Kinder, die über der Norm rüberfallen. So, da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon krass. Was meinst du, woran das liegt, dass einfach, weil man muss ja sagen, dass Schule uns maßgeblich natürlich beeinflusst in der Jugend, mit Freunden natürlich zusammen. Wir verbringen da sehr viel Zeit. Wir lernen nicht nur Unterrichtsstoff, wir lernen Sozialverhalten, mehr oder weniger der eine oder andere. Aber was glaubst du, was die Schule uns Falsches mitgibt oder unseren Kindern?
Ich glaube, dass ein Stück weit ein Problem ist, auch wie in anderen Ländern, dass die Schule sehr strikt an dem Curriculum, also an diesen Lehrplänen hängt, dass kein Mut zur Lücke ist, dass natürlich jeder Lehrer seine eigene Mentalität mit reinbringt, aber dass halt ein Stück weit auch bei den Lehrplänen, es werden einfach Matheaufgaben gemacht, es werden einfach Geschichtsdaten gelernt, aber es wird halt nicht das Warum gelehrt. Es war für mich ein totaler Aha-Effekt, dass ich Philosophie studiert habe neben Germanistik in Göttingen und dass ich da gelernt habe, plötzlich, warum es Mathe gibt, dass Mathe eine Kunstsprache ist und dass ich plötzlich so behind the scenes Mathewissen hatte, dass man nie im Matheunterricht ist immer nur Anwendung, Anwendung, Anwendung. Und du fragst dich, warum muss ich jetzt das Volumen von dieser Brücke ausrechnen? Wann brauche ich das in meinem Leben? Und es wird halt nicht erklärt, Mathe ist eine Kunstsprache und es gibt die Theorie und es gibt die Theorie. Und interessantes Wissen oder vielleicht auch einfach mehr ermutigen dazu, dass man selbst recherchiert, dass man selbst arbeitet. Ich hatte dann das große Glück, dass ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen bin, wo wir Lehrer hatten, die uns halt quasi schon so ein bisschen zu diesem studienmäßigen Arbeiten animiert haben, dass wir uns selbst recherchieren, dass wir selbst arbeiten, dass wir wissenschaftlich arbeiten, wie später an der Uni. Und das ist halt in der Schulzeit, vor allen Dingen in diesen prägenden Jahren, hauptsächlich um diesen Druck geht. Und dass Druck allgemein so eine Komponente in unserem Leben ist, die schon super früh anfängt, dass Kinder ab der 4. Klasse nachdenken müssen, was sie für Noten haben, damit sie auf ihre Schulen gehen, damit es dann halt auch heißt, du möchtest studieren, dann musst du aber mindestens den Notendurchschnitt haben. Und wenn du eine Lehre machen möchtest, zu dem oder dem Beruf, musst du mindestens den Notendurchschnitt haben. Dass man diesen Druck mal beiseite lässt und dass man vielleicht auch so etwas wie Freude an Wissensvermittlung. Und ich glaube, dazu fehlt einfach die Zeit, fehlen die Mittel und fehlt halt auch so ein bisschen in Deutschland, glaube ich, das Föderalismus-System. Ich glaube, das ist eine sehr blöde Sache, dass es halt einfach überall so verschieden ist, dass einige Bundesländer viele Gesamtschulen haben, dass andere Bundesländer dann noch sehr auf dieses Hauptschul-, Realschul-, Gymnasium und dass das nicht so einheitlich ist. Ich glaube, das ist eine sehr große und komplizierte Problematik und dass es dann eben auch 16 Bildungsministerien gibt und die machen alle für sich ihren Schissel.
Ja, ist so, ja, da gibt es keine einheitliche Regelung und eine Übersicht drüber. Wird auch nicht reformiert, muss man ja auch sagen. Das bleibt immer alles so bestehen und wirklich Neuerungen mit den aktuellen psychologischen Erfahrungswerten, die wir natürlich auch haben, dass natürlich vieles aus der Kindheit rührt, dass man da halt auch ansetzen muss. Glaubst du, dass Selbstliebe ins Wanken kommt mit der Schule oder glaubst du, dass das schon viel eher ansetzt?
Ich glaube, ja und ja. Ich glaube, ja und ja. Schule ist ein sehr großer und wichtiger Faktor und kann dich prägen. Es gibt ja die Medien, es gibt die Familie, es gibt die Freunde. Es gibt die Schule mit den Lehrerfiguren und den Klassenkameraden. Und es gibt auch, und das sollte man nicht unterschätzen, die sozialen Medien heute als zusätzlicher Faktor. Und diese Sachen prägen also uns alle gleichermaßen. Und dementsprechend ist das Erlebnis, wie du Schule erlebst, auch sehr prägend dafür, wie du dich selbst empfindest. Ich erinnere mich an eine Kommilitonin aus meinem Germanistikstudium, mit der ich leider zweimal in einer Referatsgruppe gelandet bin. Und diese Frau hat mich einmal bei einem Referatstreffen angeschrien, weil ich ihr gesagt habe, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium und sie wurde gemobbt an ihrem Gymnasium und wusste nicht, dass man auf Fachgymnasium gehen kann. Und sie hat sich Jahre später dafür entschuldigt. Ich habe zu ihr heute keinen Kontakt mehr. Und ich dachte mir halt so, okay, du wurdest so quasi, sie war halt eine sehr, sehr, sehr stressige Person, weil sie einfach so eine Fleißschülerin war. so eine richtig typische Fleißschülerin. Und wir sollten ein unbenotetes Referat in Mediavistik, also mittelhochdeutscher Literatur, machen. Und sie kam einfach beim ersten Referatstreffen und wir hatten wirklich andere Klausuren, andere Sachen zu schreiben. Und es war nur ein unbenotetes Referat und sie kam mit so einem Kisten von Texten an. Das
Cool.
sollen wir alles bis nächste Woche
Ja,
durcharbeiten.
super.
Ja, und ich glaube, so unterschiedlich und individuell kann das sein. Und ich hatte mich auch gefragt, wie kann es denn sein, dass man so etwas wie Selbstliebe vermittelt? Weil ich glaube, was den Stoff angeht, sind Schulen je nach Bundesland ungefähr so 20 Jahre hinterher, kann man sagen. Also die Literatur, die jetzt so vor 20 Jahren rausgekommen sind, wird jetzt im Deutschunterricht behandelt. Aber ich frage mich gerade, werden auch diese psychologischen Methoden mit reingemacht? Da wäre wahrscheinlich beispielsweise mein Mann ein guter Interviewpartner für dich, der Sonderpädagoge wird, der gerade im
Ah, okay.
Master ist.
Toll. Ja, hat er natürlich da fachspezifisch da auch noch ein bisschen mehr Einblick, ne? Klar. Und dann hast du irgendwann, was war jetzt dein beruflicher Werdegang? Du hast studiert und was kam dann?
Ich habe studiert, ich habe dabei so viel Theater gemacht nebenbei und bin eigentlich immer mehr in dieses freiberufliche, als freie Theaterpädagogin gegangen. Habe auch schon sehr früh was mit Social Media gemacht, also schon vor ungefähr 10, 11 Jahren hatte ich schon meinen ersten offiziellen Blog. Ich habe seit 2003 so quasi privat gebloggt. Mein erster Blog war sogar nicht mein Blog, sondern so eine BeWorld-Homepage, muss ich zugeben. Und hatte dann später einen hübscheren Blog und hatte dann 2009 so einen ersten richtigen Blog. Und es hat sich halt dazu entwickelt, als ich dann vom Theater weggegangen bin, dass ich einfach erst so im Bereich Produktion schminken, Produktion begleiten, weil im Grunde genommen war das ja das, was ich am Theater gelernt habe. Vor den Kulissen arbeiten, hinter den Kulissen arbeiten,
Ja,
Projekte
spannend.
machen und auch so selbstfinanzierte Projekte und sowas machen, viel Marketing natürlich auch und so weiter und so fort. Und das hat mir dann halt enorm geholfen, dass ich beispielsweise am Anfang echt so Fotoshootings geschminkt habe, kleinere Filmprojekte geschminkt habe. Und das hat sich dann immer mehr dazu entwickelt, dass ich einfach eher im Bereich Konzepte machen, Social Media Beratung und ähnliches gemacht habe. Und ja, das bereitet mir bis heute Freude und es ist eine schöne Sache, die ich auch jetzt gerade sehr gut von zu Hause machen kann, auch auf eine andere
Toll.
Art und Weise als früher.
Ja, klar. Ja, ich habe mich natürlich durchgeklickt. Also alles wird verlinkt, was ich über dich habe. Auch deinen wundervollen Blog. Du bist ja, muss man sagen, sehr freizügig und sehr ehrlich und offen. Vor allem jetzt, ich sag mal, in der Insta-Welt, wo man dich natürlich auch so tagtäglich so hautnah irgendwie begleiten kann. Du zeigst da sehr viel Privates auch von deinem Mann und wie ihr lebt und wie ihr euren Alltag so bewältigt. Du nimmst alle mit beim Sport, du nimmst alle mit beim Kochen, also du bist da sehr offen. Wann hast du gemerkt, das, was du zeigst, das findet positiven Anklang?
Das hat tatsächlich, ich hatte so eine sehr große Lebenskrise, warum ich überhaupt erst vom Theater weggegangen bin, so um 2013 bis 2015. Bin dann nach Hannover gezogen und habe Jona kennengelernt, meinen heutigen Ehemann, damaligen Mitbewohner. Ich habe mein FSJ damals nachgeholt und er hat auch FSJ gemacht. Und er war mein Mitbewohner. Wir haben zusammen gekocht und eigentlich die meiste Freizeit miteinander verbracht. Und er war so ein riesen Fanboy von diversen YouTubern. Und er fand es so cool, dass ich mal Social Media gemacht habe. Ich habe zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr Social Media gemacht. Und er hat gesagt, weil ich unter anderem in dieser dunklen Phase meines Lebens Stalking erlebt habe von gleich mehreren Männern, dass ich doch mal darüber reden könnte. Und dann habe ich damals mein Handy genommen und darüber auf Snapchat geredet und es kamen dreistellig Reaktionen auf dieses Thema.
Wahnsinn.
Ich war wirklich überrascht, weil ich glaube, mir haben auch nicht so viele auf Snapchat gefolgt. 2013 bis 2015 hatte ich so eine kleine Lebenskrise, die mich auch dazu verleitet hat, ein bisschen überstürzt, mein doch geliebtes Göttingen zu verlassen. Einfach aus dem Grund, dass ich erst eine wirklich krasse Phase mit Stalking hatte. Also ich hatte mehrere Stalker hintereinander. Unter anderem einen Ex-Freund von mir, der halt wütend war, dass ich eine neue Beziehung hatte, der sehr komisch, ambivalent mich gesorgt hat. Die anderen beiden waren einfach liebeskrank, also aufdringlich liebeskrank. Aber es hat mich halt wirklich sehr psychisch erschüttert, dass dieser Mensch, der mich so intim und so gut kannte, plötzlich Nachrichten geschrieben hat, plötzlich mir Dinge gesagt hat wie, ich möchte, dass du nie wieder im Leben glücklich bist. Und bevor du einen neuen Freund bekommst, möchte ich, dass du dein Leben beendest. Also es war ein sehr dunkles, düsteres Kapitel. Und dann habe ich mich anschließend auch noch, ich weiß nicht, ob das so eine Trotzreaktion war, ob ich nochmal meine Jugend nachgeholt habe, in eine noch heftigere, toxischere Beziehung mit einem ganz wundervollen Menschen. Er ist ein cooler Mensch, aber er ist eben auch ein sehr toxischer Mensch für mich. Wir waren eine sehr toxische Mischung. Wir haben uns beiden nicht gut getan. Er hat nicht klar formuliert, dass beispielsweise es vielleicht besser gewesen wäre, wenn wir nur Friends with Benefits gewesen wären. Und es lief alles in dieser Beziehung falsch, was falsch laufen konnte. Da hat er seinen Anteil, da habe ich meinen Anteil. Aber ich brauchte halt erstmal irgendwie dann so eine Phase, um zu realisieren, dass die beste Entscheidung ist, dass ich Göttingen verlasse. Und irgendwann habe ich dann Göttingen verlassen. Und wir haben halt auch eine Paartherapie nach nur einer sehr kurzen Beziehungszeit gemacht. Und am Ende dieser Paartherapie stand die Entscheidung, wir bleiben nicht zusammen. Ich gehe nach Hannover und dieses Kapitel muss ich hinter mir lassen. Und ja, dann habe ich halt Jona kennengelernt und Jona fand mich total cool und wir haben zusammen gekocht und haben halt zusammen unsere Freizeit verbracht in unserem meinem nachgeholten, seinem freiwilligen sozialen Jahr. Und da haben wir auch natürlich über Social Media geredet und er war total der YouTube-Fanboy von verschiedenen YouTubern. Und dann hat er gesagt, red doch einfach mal über diese Themen. Du hast so die Möglichkeit, darüber zu sprechen und du hast ja auch Ahnung von den ganzen Themen. Und dann habe ich einfach angefangen, darüber zu sprechen und hatte eine riesengroße Reaktion. Allerdings muss ich zugeben, bis zu meinem jetzigen Instagram-Thema gekommen ist, ist halt noch sehr viel Zeit gegangen, sehr viel Wasser die Elbe runtergeflossen. Ich habe erst wieder mit Beauty angefangen, weil ich habe irgendwie mit 19 Beauty gemacht, weil mich das fasziniert hat mit 19 als Dorfkind. Und das damals auch so ein neues Ding war und ich ganz viele amerikanische Beauty-YouTuber geguckt habe.
Ja, klar. Das stachelt an, ne? Da will man
Genau.
natürlich mit, man verstehe ich ja.
Und damals war das halt auch noch so eine kleine Family. Das ist ganz, ganz, ganz anders. Ich glaube, der Markt ist so viel größer und so riesig geworden, einfach und hat sich über die Jahre entwickelt. Und ja, dann habe ich halt gemerkt nach kurzer Zeit, okay, Beauty ist doch nichts für mich. Habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin irgendwie in dieser Plus-Size-Welt drin, aber es hat mir irgendwie gestunken, dass die Leute meine Texte und meine Gedanken, ich meine, ich bin eine Tussi, die Philosophie studiert hat. Ich bin so ein
Ja.
Mensch, der die Gedanken raushauen.
Schön gesagt, ja.
Ich würde das als expressiv
Auf jeden
beschreiben.
Fall, ja.
Als expressiv.
Ja.
Aber nur so als Angebot. Nicht so, dass ich mich am Samstagnachmittag in Hamburg in die Fußgängerzone stellen muss und meine Gedanken mitteilen muss.
Ja, okay, so weit ist noch nicht gekommen, nein, okay.
Nee, so weit ist es noch nicht
Ja.
gekommen. Aber genau, ich habe dann irgendwann herausgefunden, okay, vielleicht kann ich halt einfach statt so ein Foto zu posten und die Leute sagen alle schönes Bild, schönes Bild, schönes Bild, einfach mal so Text da reinschreiben.
Ja.
Und so habe ich ein Stück weit zu meiner heutigen Form gefunden. Ich wurde dann irgendwann noch überredet, dass ich meine Illustrationen poste. Und das mache ich ja heute auch. Aber so bin ich ein bisschen dazu zu dem Thema gekommen. Also das Thema ist quasi mit mir und mit meiner eigenen Geschichte gewachsen und hat sich langsam in diese Richtung entwickelt. Und schön, dass du das Thema Sport ansprichst, denn
Ja.
das war quasi so dieses. Oh, dieses große Denkblasenthema, was ich letztes Jahr hatte, worüber ich viel nachgedacht habe. Ich glaube, nee, das Buch ist gerade nicht hier, wofür ich auch viel gelesen habe, weil ich gemerkt habe, ich will gerne was zum Thema Sport machen und zur Bewegung und habe halt gemerkt, dass bei vielen Leuten so eine Blockade ist, was Sport angeht. Also nicht dieses, ja, du bist faul und du willst keinen Sport machen, sondern dieses, wo wir wieder beim Thema Schule wären. Ich habe scheiß Sportunterricht in der Schule gehabt. Viele Leute haben scheiß Unterricht in der Schule gehabt und haben verbinden einfach Sport mit richtig beschissenen Erinnerungen,
Richtig, ja.
traumatischen Erlebnissen.
Ja.
Und dass ich quasi zeige, du musst jetzt nicht unbedingt Sport machen, du kannst spazieren gehen, beweg dich, finde etwas, was dir gut tut und lass auch diese bösen Erinnerungen hinter dir.
Ja, sehr gut. Ja, Spaß an Bewegung. Das ist auch etwas, was ich genauso wie du erst lernen musste, dass nicht alles so belastend ist und dass wirklich Sport befreiend ist, dass man aber für sich selber erstmal herausfinden muss, was liegt mir, welche Art von Bewegung, und dass man sich da auch einfach offen mal durch die ganzen Sportthemen bewegen sollte und einfach mal so ein bisschen herausfinden sollte, was einem liegt und Spaß macht, ne? Ja.
Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist mega schwierig gerade, weil ich kenne sehr viele Leute, die sind halt normalerweise in ihrer Aqua-Fitness-Gruppe oder in ihrer Yoga-Gruppe.
Ja.
Und jetzt gerade Sport zu machen, sich jetzt gerade aufzuraffen, sich jetzt hier hinzustellen und Sport zu machen. Ich habe gestern alleine Sport gemacht und ich habe gemerkt, ohne Jona ist das irgendwie scheiße.
Verstehe
Und
ich.
sich dann erstmal irgendwie zu verabreden, zum Sport machen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich gerade zur Corona-Zeit irgendwie auch alles doof und ich sehe die ganzen Menschen, die leiden, weil jetzt natürlich die ganzen Fitnessstudios schon so lange Zeit zu haben und die sich das halt aber auch Fitnessstudio-Gänger sind und sich halt wenig aufraffen können, jetzt nach draußen zu gehen zum Laufen. Die trifft es natürlich irgendwie gerade sehr hart, ne? Ja. Ja, aber Sport war ja dann zur Uni-Zeit so das erste Mal, dass du dich so wirklich mit dem Thema beschäftigt hast, so für dich selber, ne?
Ich hatte halt richtig beschissene Sportlehrer und dann hatte ich einen sehr coolen, ich glaube, das war in der 11. Klasse, der mich schon animiert hat. Wir konnten quasi machen, was wir wollen und dann wurde so ein Test am Anfang und Ende des Halbjahres gemacht und darauf haben wir dann eine Note bekommen, was ich cool fand. Und auf dem Gymnasium hatte ich halt auch, und danach konnten wir Sportkurse wählen und man wurde halt nach Leistung benotet und das fand ich ziemlich cool, weil vorher, ich konnte so viel Mühe mir geben, wie ich wollte. Ich war jetzt nicht super krass dick, ich war halt ein bisschen dicklicher als andere, aber ich konnte mir so viel Mühe geben, wie ich wollte. Ich habe immer eine 4 bekommen. Und dann hat man halt auch einfach keinen Bock. Und
Klar.
dann hatte ich halt plötzlich immer im Gymnasium eine 2 in Sport, mal eine 2 minus, mal eine 2 plus, je nachdem, ob es mir lag oder nicht. Ich war tatsächlich sehr überrascht. Ich glaube, ich habe auch in Tennis und ich war die mega schlechteste Tennisspielerin der Welt und habe trotzdem eine 2- bekommen.
Siehste.
Ja, sie war stets bemüht.
Ja.
Und dann habe ich halt irgendwie für mich, ich war 2 Jahre lang in Göttingen in einem sehr coolen, großen A-cappella-Chor. Darf ich für den jetzt einfach unbezahlte
Ja,
Werbung machen?
sicher. Hau raus.
Der ist vom Studentenwerk, der heißt Uni Kante und die geben ja jedes Jahr Konzerte im Juni und die Karten sind sehr, sehr schwer zu bekommen, weil einfach der Chor schon so viele Mitglieder hat und da natürlich die ganzen Freunde und Verwandten kommen wollen. Aber das ist ein sehr cooler A-cappella-Chor, wenn man halt nicht nur so, wenn man auf so A-cappella-Musik steht und da gibt es ja tatsächlich eine Szene. Und da habe ich 2 Jahre mitgesungen und in der Zeit war ich halt auch so, ich habe Gesangsunterricht gehabt, ich habe Gesangsausbildung auch in meiner Jugend gemacht, also sehr viel Musik gemacht. Und ich war halt tatsächlich dadurch so auf Fitnesscenter aus, weil ich quasi mein Stimmvolumen verbessern wollte, weil ich Muskeln aufbauen wollte, weil das natürlich auch alles zum Singen gehört. Und ich war halt wirklich auch in diesen 2 Jahren, wo ich bei Uni Kante gesungen habe, wo man halt jeden Monat ein Chorwochenende hat. Und eben auch, ich glaube, 4 Stunden Probe pro Woche. Also
Ja,
man hatte irgendwie von, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, irgendwie so 18:30 Uhr bis 22 Uhr. Aber es ging auch mal durchaus bis 23 Uhr. Und das halt einmal die Woche und dann noch immer schön Einzelstimmproben. Das war halt eine richtig schön intensive Zeit. Und dadurch habe ich mich halt angefangen, mit Fitnesscenter zu beschäftigen. Und es war halt so eine Art von Training, wo ich so richtig abschalten konnte. Und eben nicht nur so passiv abschalten, sondern aktiv abschalten. Und das hatte ich vorher irgendwie nie so richtig in meinem Leben. Ich hatte immer so Hobbys wie Musik. Da muss man auch immer ganz viel still sitzen im
Ja.
Chor. Oder man muss die Fresse halten während der Gesangslehre. Oder ich hatte Pfadfinder. Das war das einzige Aktive, was ich so richtig hatte. Und ich glaube, statt Pfadfinder und irgendwelche wilden Wandertouren oder Spiele oder ähnliches hatte ich dann halt als neuen Ersatz das Workout im Fitnesscenter gefunden, weil man muss ja nicht denken, es ist so schön, man kann Musik hören, man kann die Kraft rauslassen und das ist einfach meine Meditation. Ich kann auch einfach, ehrlich gesagt, nicht anders meditieren.
Ja, schön, wenn du da so deinen Weg gefunden hast. Erzähl mir was über dein Wohlbefinden. Was denkst du über dich? So, Stand heute. Wie siehst du dich selbst?
Ich selbst sehe mich als einen sehr talentierten Menschen. Das habe ich viele Jahre in meinem Leben nicht so gesehen. Ich bin sehr kreativ und out of the box und habe halt sehr viel Erfahrung gesammelt. Also jetzt nicht nur so Bücherwissen, sondern einfach auch dadurch, dass ich die ganze Zeit in meinem Leben neben dem Studium gejobbt habe, dass ich als Nachhilfelehrerin, als auch so Förderlehrerin, so Kleingruppenunterricht-Förderlehrerin,
Schön.
als Werbetexterin, als Garderobiere, als Kellnerin und alles Mögliche gejobbt habe,
Wahnsinn, ja.
dass ich am Theater sehr viel gemacht habe, also alles außer Stellwerk und Licht hängen. Und das
Okay.
ist viel.
Ja,
Ich habe
ja.
sogar ein bisschen Bühnenbau gemacht. Nicht so viel, weil da gab es bessere als ich.
Ja.
Und ich kann aus diesem Erfahrungsschatz ziehen und ich habe viele coole Sachen in meinem Leben erlebt und kann diese Qualitäten an mir schätzen, weil ich bin nicht nur mein Äußeres und ich finde mich äußerlich auch ganz toll. Ich bin sehr glücklich, dass ich heute wieder regelmäßig Sport machen kann. Das hat mir sehr lange gefehlt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich eine gute Beziehung zu meinem Körper und zum Essen wieder habe.
Ja, schön. Das freut mich. Klasse. Ja, das zeigst du auch, das strahlst du auch aus. Ich denke, wenn man dir folgt auf Social Media und auch deine Blogbeiträge liest, also das sprüht so aus dir heraus, diese Selbstakzeptanz und ich habe meinen Weg, ich habe mal so meine innere Mitte gefunden, ich bin bei mir und möchte euch so ein bisschen mitgeben, wie mein Weg dahin war und wie ich jetzt so, ne? Machst ja sehr viel auf Social Media. Was waren so oder was sind so gängige? Ich habe auch heute eine Story gesehen. Sind auch Reaktionen von Männern, die jetzt natürlich böse aufstoßen, ne, bei dir.
Ich glaube, jeder hat irgendwie dieses Problem mit Männern auf Social Media, die Social Media nicht so richtig verstehen. Ich meine, selbst meine Mama bekommt irgendwelche Nachrichten und das
Ja,
ist
echt?
prägt. Ja,
Oh
selbst meine
Gott, ja,
Mama bekommt
krass, ja.
Nachrichten. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, egal ob es irgendwelche Hater sind oder Männer, die dich irgendwie belästigen wollen, die deinen Körper bewerten, die sagen, du sollst abnehmen oder auch ältere Damen hatte ich schon, die mir schreiben, ich sollte doch mehr Salat und weniger Porridge essen.
Okay.
Aber das ist dann nochmal eine andere Kategorie von Thema. Ich glaube, es ist ein wichtiges Mantra, sich selbst zu sagen, wenn dieser Mensch mir schreibt, dass er ein Problem mit mir hat, dann ist das sein Problem und nicht mein Problem.
Ja, ist etwas, was die meisten nicht wissen, weil sie einfach vielleicht noch nicht so vom Mindset so auf dem Stand sind wie du. Dass man wirklich sich das nicht annimmt, sondern dann, dass man sagt, der Mensch sagt das nur, um sich selber aufzuwerten, für sich, ne? Und nicht, weil er das jetzt wirklich von dir denkt oder was auch immer, weil er einfach nicht in der Lage ist, mit sich selbst fertig zu werden. So, mit seiner Situation, was er selber von sich denkt. Denkst du,
Ja,
das ist das Problem auf Social Media?
ich glaube, das ist eines der Probleme. Du weißt halt nicht, der Mensch ist die Summe seiner Erfahrungen. Und das große Problem an Social Media ist, dass es einerseits diesen Einblick in Intimität gibt, dass man das Gefühl hat, man war jetzt gerade mit mir duschen, man war jetzt gerade mit mir Nudelsuppe essen, man guckt da gerade dabei zu, wie ich mir meinen Porridge fertig mache. Auf der anderen, und natürlich auch der Zuschauer, der kann auf Klo sitzen und mir dabei zugucken und ich bekomme es nicht mit. Und auf der anderen Seite ist es furchtbar, zumindest hat es den Anschein von Anonymität. Natürlich, wenn es irgendwie zu Strafverfolgung oder ähnliches kommt, dann ist es nicht mehr anonym.
Klar.
Und dementsprechend hat man halt das Gefühl, und ich glaube, viele Leute haben diese Rechtfertigung, die sich so äußern: Du stellst dein Leben im Internet, deswegen habe ich die Berechtigung dazu, das zu kommentieren. Was da die Beweggründe sind, ob der Person langweilig ist, ob die Dampf ablassen will, ob die frustriert ist oder ob du einfach der Person unglaublich etwas unbewusst triggerst. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Das sind verschiedene Themen. Ich persönlich denke aber, auf der anderen Seite ist mir scheißegal. Mein Haus, meine Regeln,
Ja,
mein Account,
richtig.
meine Regeln.
Ja, richtig, ja. Ja, du gibst viel Selbstbewusstsein mit deinen Zuschauern. Hast du viele Kontakte knüpfen können über Social Media? Also so währende Kontakte, die wirklich, wo du sagst, das sind wichtige Kontakte, mit denen habe ich heute viel zu tun.
Es ist so ein bisschen manchmal ein Kommen und Gehen. Ich musste auch einige Leute loslassen. Ich hatte beispielsweise mal einen Kontakt. Da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass ihre schwankende mentale Gesundheit mich immer wieder mitgezogen hat. Und da musste ich den Kontakt abbrechen. Das ist jetzt leider ein negatives Beispiel. Aber es ist, glaube ich, wie bei jeder anderen Freundschaft auch. Ich hatte wirklich Freunde, mit denen bin ich bis heute in Kontakt. Mit denen habe ich wirklich, mit denen schreibe ich regelmäßig. Die waren bei meiner Hochzeit dabei und so weiter und so fort. Also ich glaube, man sieht ja oft sehr das Negative an solchen Social Media, an Hatern. Aber man kann da auch wirklich Freunde und Bekanntschaften fürs Leben bekommen. Es ist natürlich jetzt nicht gesagt, nur wenn man dasselbe Thema teilt, dass man sofort Freunde wird. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die teilen mit mir dasselbe Thema und die können überhaupt nichts mit mir anfangen, weil ich glaube, das muss aber auch nicht sein. Das, was ich ja mache, ist eher so ein bisschen mehr Aktivismus. Ich möchte gar nicht so viel Kooperation machen oder ähnliches. Und dementsprechend denke ich mir halt, ist es jetzt egal, ob 5 Leute einen Beitrag sehen, 500 Leute einen Beitrag sehen oder 50 Leute einen Beitrag sehen. Ich mache ein Angebot und wer das annimmt und wem das hilft, da freue ich mich. Und wer mit der Scheiße nichts anfangen kann oder wer meine Bilder nur schön findet, come as you are, feel free.
Ja, schön. Ja, sicher. Ja, Thema Nachhaltigkeit geht natürlich so mit veganer Ernährung. Das hat ja alles so, das greift so ineinander, ne? Wer sich einfach so ein bisschen mit Umwelt und du sagst ja, dein Onkel war da maßgeblich so der Vorreiter in der Familie, der dir da ein Beispiel war. Wie
Ja,
lebt, ja, erzähl noch.
ja, entschuldige, du zuerst,
Nee,
ich
alles
frage nicht
gut.
von
Nee,
mir.
erzähl,
Okay,
erzähl.
also es ist halt so seltsam. Für mich war das ja total normal. Ich dachte jetzt nicht, dass das irgendwie anders ist, aber ich bin tatsächlich schon so ohne Plastiktüten. Wir hatten halt ein Auto, weil wir auf so einem Dorf gewohnt haben, aber ohne Plastiktüten mit Körben einkaufen. Meine Mutter ist dann nicht mehr zu dem einen Schlachter gegangen. Wir haben halt damals noch Fleisch gegessen. Weil sie Tupperdosen mitnehmen wollte, also weil sie das in die Tupperdosen packen wollte. Und ja, ich bin so ein bisschen umweltmäßig aufgewachsen, auch mit Jutebeutel und allem drum und dran. Auch einige meiner Freunde waren ein bisschen so drauf. Also vor allen Dingen der eine Kumpel von mir, der hat dann halt total mit dem habe ich auch zusammen studiert, der ist mit mir zusammen zum Studium gegangen und der hatte halt eine krasse Trotzreaktion darauf, dass er halt so mit gesunder Ernährung und so aufgewachsen ist. Der hat dann dagegen anrebelliert, als er im Studium war. Und ich glaube auch maßgeblich, ich hatte so einen kleinen nicht nachhaltigen Zeitraum in meinem Leben. hauptsächlich dann halt, als ich von zu Hause ausgezogen war, eigenes Geld hatte, selbst gejobbt habe und quasi das Geld frei ausgeben konnte, da bin ich so ein bisschen ausgerastet. Ich glaube, vielleicht hat jeder in diesem Leben mal diese Phase, dass man einfach mal drauf
Rumasen
loskommt.
muss. Ja, genau.
Unnütze Scheiße kaufen. Und auch irgendwann
Genau.
mal diese Phase, wo man dann irgendwie am 20. sagt, oh Scheiße, das Konto ist schon ganz schön leer.
Ja, ich
Ich
glaube, das macht jeder mal durch, ne? Man muss ja lernen.
lebe den Rest des Monats von Haferflocken und von den Foodsharing-Boxen. Die gab es auch damals schon in Göttingen.
Ja,
Das war
cool.
gut. Genau, und das war halt dann irgendwann wieder der Punkt, als ich in Hannover war, einfach FSJ-Gehalt hatte dann natürlich, weil ich, naja, FSJ macht man ja nicht wegen des Geldes, sondern man macht FSJ, weil man gerne etwas für das Soziale tun möchte, wie der Name ja sagt. Und in der Zeit bin ich halt auf Jona getroffen, der halt auch einen Background hat, der relativ so nachhaltig war, und habe halt auch gemerkt, okay, wir haben beide dieses Thema. Und in der Zeit, wo ich gestalkt wurde und diese Scheißzeit hatte, sehr oft umgezogen bin, habe ich halt auch einfach gemerkt, wie belastend Besitz ist. Also, was ich gerade auch mache wieder in meinem Leben und was ich im Grunde genommen seit dem Jahr 2013 ständig mache, ist immer wieder mehr Besitz aussortieren und immer weniger werden lassen, verschenken, weitergeben, eBay Kleinanzeigen. Sollte jetzt nicht Werbung sein. Es
Alles
gibt auch
gut.
andere, es gibt auch Kleiderkreise und alles Mögliche. Genau, dass man halt sagt, okay, brauche ich jetzt wirklich diese Eule, die neben diesem Laptop ist. Doch diese Eule möchte ich behalten, weil sie von meiner Oma ist. Aber vielleicht brauche ich die vier anderen Dinge, die hier rumliegen, nicht mehr. Ich finde halt, dass dieses Nachhaltigkeit, Minimalismus und auch einfach den Wert in anderen Dingen als Zeugs zu sehen, alles so Themen sind, die für mich ineinander greifen und die ja eigentlich nicht explizit mein Thema sind, aber die auch irgendwie sehr viel zu tun haben in Form von Selbstliebe nach dem Motto, wie definierst du die Beziehung über dich? Definierst du die Beziehung über dich, weil du gerne einkaufen gehst, weil du gerne das Gefühl hast, dass du schöne Dinge besitzen möchtest? Oder gönnst du dir stattdessen nicht vielleicht einfach mal einen Spaziergang und hast dann dasselbe gute Gefühl, ohne dass du irgendwelchen Schrott zu Hause rumliegen hast, der
Richtig.
zustaubt?
Richtig, ja, schön. Aber wir haben schon so viel gesprochen. Aber ich will noch kurz auf deinen Blog
Ja.
eingehen, weil da natürlich auch sehr viele Themen sind, die unsere Zuhörer bestimmt interessieren. Was finden die Zuhörer auf deinem Blog?
Mein Blog ist so ein bisschen gefühlt ein Blick in mein Gehirn. Also man
Sehr
findet unter
schön.
anderem einen Bericht zu einem Event, bei dem ich war, von der lieben Tanja Marfo, Kurvenrausch unter anderem. Da war ich dieses Jahr auf zwei Events. Und dieses Jahr, letztes Jahr, es
Letztes
ist ja
Jahr,
schon,
wir haben schon
es ist,
21. Das ist
ja,
Wahnsinn, ne?
es fühlt sich einfach an wie Dezember 2.0 gerade. Es fühlt sich noch immer nach 2020 an. Genau, also man findet da aber eben nicht nur Events, sondern vor allen Dingen einen Blick in mein Gehirn. Also ich habe beispielsweise eine schöne Taschenmarke aus Hannover vor kurzem vorgestellt dort. Ich schreibe auch zu Themen, die eben mein Inneres bewegen, die vielleicht ein bisschen zu lang wären für Instagram oder vielleicht auch Gedanken, die ich von Instagram genommen habe und ein bisschen weiter auserzähle. Und was ich beispielsweise mir gerade freiwillig antue, weil ich das Gefühl habe, ich habe die mentale Stärke dafür, ist, ich gucke gerade zum ersten Mal in meinem Leben The Biggest Loser. Ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Fernseher und mir haben so viele Leute geschrieben, was denkst du dazu? Die einen haben gesagt, sehr wenige, aber die einen haben halt tatsächlich gesagt, ich glaube, das ist eine Sendung, die andere Leute zu abnehmen und gesünderen Leben animieren kann. Und ganz, 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 ganz viele andere haben geschrieben auf der anderen Seite, das ist schrecklich, das ist scheiße, das ist schlimme Darstellung von Menschen mit Übergewicht in den Medien, das ist schlimm, schlimm, schlimm. Und ich dachte mir so, bevor ich sage, das ist schlimm, 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 sollte ich mir das Ganze doch erstmal angucken und dem Ganzen eine Chance geben, Und statt irgendwie rumzuranten, einfach zu sagen, was ich gut finde und was ich schlecht finde. Und da habe ich auch gerade, bevor wir beide uns verabredet haben, an den Blogpost zu Folge 1 und Folge 2 geschrieben, was meine
Sehr cool.
Eindrücke sind, was meine guten Punkte sind und was meine absoluten Cringe-Momente sind.
Toll. Und die finden wir jetzt schon aktuell oder kommen die jetzt erst noch raus? Was hast du gesagt?
Das wird definitiv schon draußen sein, wenn der
Ja,
Podcast
wenn
draußen
der.
ist.
Ja, sehr gut. Ja, cool. Oh, ich bin gespannt. Ja, dann lesen wir auf jeden Fall rein. Und wenn der Podcast dann rauskommt und es ist schon alles da, dann verlinke ich natürlich den Blogpost. Ja, Bettina, ich danke dir für deine Zeit. Ich habe natürlich noch zwei letzte Fragen. Einmal natürlich deine Wünsche für deine Zukunft, eure Zukunft als Paar vielleicht auch.
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Wir haben gerade 2020 so überlebt. Es
Ja,
war eine
okay.
sehr schwere, sehr, es war eine sehr schwere Phase für meinen Mann und mich im Jahr 2020, weil es hat sich ein bisschen mit seiner Bachelorarbeit gezogen und es hat sehr an unserer Ehe genagt, gemeinsam damit, dass man halt auch gar nicht sich so sehr auf den Weg gehen kann. Man kann ja nicht einfach sagen, ich fahre jetzt zu meinen Eltern oder ich fahre zu meinen Eltern oder
Ja.
ähnliches. Wir haben aufeinander gehockt und da war dieses große Tier Bachelorarbeit im Raum und
Ja.
war sehr nervig. Und das war halt das erste Mal im Leben meines Mannes, dass er quasi tatsächlich an so eine Grenze gestoßen ist, dass er gemerkt hat, okay, es geht so nicht weiter. Ich muss mich wirklich hinsetzen und arbeiten. Und er hat in dieser Zeit, glaube ich, auch sehr viel über sich gelernt. Was ich mir halt wünsche, ist natürlich, dass er jetzt aus der Bachelorarbeit gelernt hat, dass er seinen Master macht, dass er das Studium in Zeiten von Corona gut übersteht, weil das ist nicht so schön, muss man
Ja,
ehrlich sagen.
sicher.
Und ich hoffe natürlich, dass das alles klappt. Ich sage ja immer sehr abstrakt und habe dazu auch kein Story-Highlight. Ich wurde dazu heute angeschrieben auch schon, dass wir nach Japan gehen wollen, wenn er seinen Master hat. Also nicht
Aha.
dauerhaft,
Ja.
aber für so ein Jahr nach Japan
Ja.
zum Arbeiten, um sich quasi auch das dort durch die Gegend reisen zu finanzieren. Und
Ja.
weil wir halt gerne auf so eine Art und Weise reisen, dass wir dort leben, dachten wir halt, okay. Dann wagen wir doch dieses Abenteuer und leben einfach dort. Und dann geht es wieder zurück nach Deutschland und dann gucken wir einfach, was kommt. Ich finde, man sollte die Dinge gar nicht so zerplanen. Aber Master und Japan sind so die nächsten Stationen auf unserem Lebensweg.
Ja, spannend. Warum Japan? Einfach nur interessantes Land oder was sagst du?
Ich weiß nicht, kennst du noch Mila Superstar?
Ja, die Volleyballspielerin, ich hab's geliebt.
Ich war ein Riesenfan von Mila Superstar.
Ja.
Ich habe es leider nie in die Volleyballmannschaft geschafft, weil ich war 5 Jahre alt und ich wollte dort gerne hin. Mein Arbeitswirtschaftslehrer war der Trainer und als ich dann in der 8. Klasse war, dachte ich so, nee, nicht bei dem. Und die Japan-Liebe ist geblieben. Ich habe einen Opa, der ist Geschichtslehrer gewesen. Und der hat immer gesehen, sie hat ein Thema. Und dann hat er mir dazu Bücher ohne Ende geschenkt. Wenn
Cool.
ich ein Thema geil fand, dann hatte ich spätestens nach einem Jahr so einen Stapel Geohefte und Bücher.
Ja, schön.
Und deswegen interessiere ich mich sehr stark für dieses Land. Und mein Mann interessiert sich vor allen Dingen nicht so für diese Städte, sondern eher für die Natur dort, für die Religion dort und auch wie Sonderpädagogen dort arbeiten. Und deswegen einfach mal ein Jahr ins Ausland zu gehen und dort zu arbeiten, ist, glaube ich, eine coole Sache.
Auf jeden Fall. Ja, das Schöne ist, man hat die Freiheit zu entscheiden, wo die Lebensreise irgendwie noch hingehen soll, ne? Schön. Toll. Ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg und ganz viel Glück und ganz viel Durchhaltevermögen natürlich jetzt noch für die Zeit. Aber ich denke, ich hoffe, da bist du mit mir einer Meinung, dass diese Corona-Zeit irgendwie jetzt langsam endlich scheint. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, man kann die Zeit ja auch gut nutzen. Ich meine, ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, ist wieder verworfen. Das kann man aber bestimmt noch irgendwann verwenden.
Ja.
Da hat der erste Lockdown sehr auf das Buch eingewirkt. Dann habe ich ein anderes Buch geschrieben, was ich gerade noch ein bisschen umschreiben muss, was dann hoffentlich bald als E-Book draußen ist.
Cool.
Und habe einfach gedacht, okay, Ich habe jetzt sehr viel Material zum Schreiben gesammelt und werde wahrscheinlich dann ein paar E-Books oder E-Heftchen im Laufe des Jahres rausholen. Und so hat man aus der Zeit auch etwas gemacht und kann
Klar.
Leuten was weitergeben.
Das auf jeden Fall. Ja, schön. Toll, dass du da warst. Bettina, danke für deine Inspiration, für deinen Einblick. Denkst du, du hast uns einen guten Einblick geben können in deine Lebensthemen so aktuell?
Definitiv. Und wer dann eben nicht genug hat, der kann ja auch einfach bei mir vorbeigucken.
So sieht es nämlich aus. Aber dir gebührt auch sozusagen der letzte Satz. Noch ein Satz an unsere Podcast-Zuhörer, was du denen mitgeben möchtest auf ihrem Lebensweg.
Ich weiß, dass es sehr viele Dinge gibt im Leben, die wichtig erscheinen, aber manchmal ist es auch wichtig, einfach mal zu atmen und zu gucken, was der Tag so bringt.
Sehr schön. Ja, danke dir für dein Schlusswort, für deine offenen Worte. Und wir besuchen dich auf jeden Fall alle auf deinem Blog und bei Insta. Meine Liebe, dann mach's gut.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, schön. Ciao.
Tschüss.
Das war die Folge mit Bettina Barth. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich denke, sie hat einen guten Einblick gegeben, so in ihre große kleine Welt und hat auf jeden Fall noch einen riesen Geschmack mitgegeben auf mehr. Ich bin gespannt, wo ihre Reise weiter hingeht. Folgt ihr bei Instagram, schaut euch ihren Blog an. Alles ist verlinkt hier in den Shownotes für euch. Ja, eine ganz tolle Frau, die noch einen ganz tollen Weg gehen wird, da bin ich mir sicher, und ich bin froh, dass ich sie kennenlernen durfte, so einen kleinen Einblick bekommen habe hinter die Kulissen. Ja, wenn ihr Fragen habt zu Bettina, schreibt sie an. Wenn ihr Fragen habt zum Podcast oder vielleicht selber Gast im Podcast sein möchtet, dann schreibt mir doch bitte eine E-Mail unter derpodcast@gmx.net. Oder kommt direkt auf die Homepage www.eswareinmal-derpodcast.de. Dort gibt es auch alle Folgen für euch nochmal zum Anhören. Ansonsten natürlich unter den obligatorischen Streamingdiensten. Und ja, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Bis ganz bald, eure Melina.